Es freut mich, dass wir unser Studium über die Familienzeiten fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Kleine Problemzeiten. Nun, ob Zeiten oder Probleme groß oder klein sind, das ist eine sehr subjektive Sache. Aber ganz egal, ob große oder kleine Probleme, sie haben ein und denselben Ursprung. Am Anfang, als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn, dass er aus der Liebe lebt. Aus der Liebe können nie Probleme entstehen. In einer Welt, wo jeder liebt, sind Probleme komplett ausgeschlossen. Aber in einer Welt, wo die Selbstsucht regiert, dort, wo der Mensch umgewandelt ist, wo es sich nur um ihn selber dreht und er seine Beziehungen nur noch ausnutzt für sich selbst, da sind Probleme, große und kleine, vorprogrammiert. Da beginnt vielleicht die Ehe ganz gut, aber sie hält nicht lange und geht dann wieder kaputt durch körperliche Gewalt, durch Untreue und so weiter. Weil durch die Änderung der Identität die Bedürfnisse zu einem Zweck werden und aus dem Miteinander wird ein Voneinander. Wir haben in dieser Betrachtung über die Probleme ein grundsätzliches Thema, es sind an sich zwei, und das eine ist Zorn und das andere ist Vergebung. Und wir haben in Epheser 4 diesen Vers, der sagt hier in der Übersetzung von Luther, die alte Übersetzung: Zürnet und sündiget nicht. Lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. So, lasst uns dieses erste Thema Zorn betrachten. Was ist Zorn? Zorn ist eine Folge, ist kein Grund, ist eine Folge von was? Und was ich beobachtet habe und sagen kann, was Zorn ist, ist unter folgenden Aspekten zu sehen. Der Mensch hat geistige Bedürfnisse, Liebe, und das Gegenteil davon ist ein Antibedürfnis, das ist der Egoismus und der Stolz. Der Mensch hat Bedürfnis nach Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit ist ein Antibedürfnis, keiner braucht es. Die Wahrheit ist ein Bedürfnis, die Lüge ist kein Bedürfnis. Die Sicherheit ist ein Bedürfnis, die Unsicherheit ist ein Antibedürfnis. Das Wohlbefinden ist ein Bedürfnis, das Unwohlsein ist ein Antibedürfnis. So, Zorn ist die Reaktion, ich würde sagen, die Grundreaktion auf ein Antibedürfnis. Wären wir alle in dieser Situation der Liebe, der Gerechtigkeit und der Wahrheit, käme Zorn nie auf. Wozu auch? Also Zorn ist etwas, das in uns hineingelegt ist. Es ist eine Grundreaktion, so nenne ich es, auf ein Antibedürfnis. Es muss, so wie der Körper das Gift ablehnt oder das Gift bringt den Körper durcheinander, so ist dann, wenn wir ein Antibedürfnis aufnehmen, muss der Geist darauf reagieren. Und Zorn oder nicht einverstanden sein damit ist ein natürliches, von Gott hineingelegtes Element in unseren Geist, sodass wir unterscheiden können zwischen Bedürfnis und Nicht-Bedürfnis. So, schauen wir uns an, woher kommt er? Wir wissen nun, was er ist. Er ist eine Grundreaktion auf ein Antibedürfnis, auf etwas, was wir nicht brauchen. Deshalb werden wir zornig. Woher kommt er? Wir haben gesehen, es gibt nur zwei Ursprünge der Gedanken, und das ist entweder die Identität, ich bin Gott, wo sich die Gedanken formen, dann dreht sich alles um mich und für mich. Und dann, wenn ein Antibedürfnis aufkommt, gibt es unkontrollierte Gedanken und Reaktionen. Es gibt einen falschen, einen krankmachenden Zorn. So, Er entsteht also aus der Identität, ich bin Gott. Dann steht der Unkontrollierte. Das sind Reaktionen, die der Mensch sich nicht mehr beherrschen kann. Das ist ein falscher oder krankmachender Zorn. Und wenn die Identität richtig wäre, ich bin ein Kind Gottes, dann würde ich alles aus Liebe tun, weil Gott tut nichts für sich. Also würden wir das tun, wozu er uns gemacht hat, dann wären alle unsere Gedankengänge kontrolliert und wir würden richtig reagieren auf ein Antibedürfnis mit einem heiligen oder unschädlichen Zorn. Wenn Gott zürnt, dann ist er nicht unheilig. Wenn wir gegen Ungerechtigkeit eine Abneigung haben, dann ist das gerecht. Die Frage ist nur, wo entspringt er? Entspringt er, weil ich das Antibedürfnis nicht habe, oder geht es nicht um mich? Weil wenn es um mich geht, dann muss ich natürlich der anderen Person zwingen, mir das Bedürfnis zu geben, was ich brauche. Dann muss der andere mir die Harmonie geben, die ich erwarte von ihm. Weil ich habe ja deshalb geheiratet, dass er mir das gibt, was ich brauche. Und mein Bedürfnis stillt. Und stillt er es nicht, muss ich mit Zorn, mit Wut. Und dann folgt eine ganze Menge an Gedanken und an Rache, was auch immer sich der Mensch ausdenkt, es ist und geht um ihn selbst. Der heilige Zorn, derjenige, der nicht uns die Kontrolle wegnimmt, bei dem geht es um die Sache selbst. Da geht es nicht darum, dass ich geschädigt wurde, sondern dass ein Schaden überhaupt entstanden ist. Und ich eine Haltung habe gegenüber dem, was nicht richtig oder falsch läuft. Dieser Zorn muss sich nicht aufdrängen, er muss nicht handeln, er kann auch nur innerlich sein. Nun, wie wollen wir sie auseinanderhalten? Und wir haben hier eine Idee, oder wir müssen erstmal versuchen zu sehen, wie diese ganze Sache des Zornes in einem Menschen, der noch nicht vollkommen ist, ausgeübt wird. So, der menschliche Zorn vor dem Reichen der Vollkommenheit ist eine Kombination von einem guten Absicht, das heißt, ich habe ein gutes Bedürfnis. Jeder zürnt als Mensch, weil er was Gutes will, weil er ein Bedürfnis hat. Aber er ist kombiniert mit einer falschen oder kommt aus einer falschen Motivation, welche aus einer falschen Identität stammt. So der menschliche Zorn, den wir üblicherweise ausüben, der das Gegenteil der Geduld ist, dieser ist immer eine Kombination eines guten Bedürfnisses mit einer falschen Motivation. Das heißt, ich will das Gute für das Kind oder für meinen Partner, aber ich sehe nicht, weil es mein Partner ist und mein Kind ist, dass ich es für mich will. Das ist der Irrtum im Menschen. Er will absichtlich das Gute, aber er sieht nicht, dass er geprägt ist von Selbstsucht. Eltern wollen ihre Kinder lösen, aber sie sehen nicht, sie wollen es um ihretwillen tun, weil da eine Nabelschnur dazwischen ist, an die sie gebunden sind für ihr Glück. So, der menschliche Zorn muss abgelegt werden. Er ist eine Frucht, nicht des Geistes der Liebe. Er ist eine Frucht des Fleisches, das heißt eine Frucht des Sündigen, der falschen Identität, der sagt. Und Apostel Paulus schreibt in Galater 5, ab Vers 19, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, das heißt der falschen Identität, als das sind Ehebruch. Ihr seht, er fängt mit Ehebruch an. Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage euch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Also der Zorn muss etwas sein, was überwunden wird. Das heißt, der Zorn, bei dem es um mich geht. Der andere ist ein gerechter Zorn, der macht uns auch nicht krank. Nun kann ich das nicht immer unterscheiden. Und ich weiß, wenn ich dann Kopfschmerzen kriege, nachdem ich mich geärgert habe, oder irgendein anderes körperliches Symptom, oder ich habe meine Kontrolle verloren, dann weiß ich, es war ein Zorn aus dem Fleisch und kein Zorn aus dem Geist. Deshalb kommt in der Beschreibung der Überwinder das Wort vor, das das sagt in Offenbarung 14, 12, hier ist Geduld der Heiligen. Die Geduld ist ein Beweis, dass wir trotz dem, dass uns die Menschen das Falsche antun, wir darüber uns nicht um unseretwillen ärgern. Es mag uns leid tun um die Menschen, es mag uns leid tun um der Ungerechtigkeit willen, die immer Opfer oder Zerstörung nach sich zieht. Aber es tut uns nicht leid um uns selbst. Dann entsteht kein Zorn. Und der Jakobus schreibt in seinem ersten Kapitel sehr schön in Vers 3 und 4, 2 bis 4. Meine lieben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Und Anfechtung ist das Antibedürfnis. Wir brauchen keine Anfechtung. Wir brauchen keine Schwierigkeiten. Und wisset, dass euer Glaube so rechtschaffen ist. Geduld wirket. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. So, das ist das, was überwunden werden muss. Aber wir werden den Zorn nur dann überwunden haben, wenn die falsche Identität weg ist. Wenn wir uns so sehr gut kennen, dass wir, wenn wir eine Information aufnehmen, wenn wir sehen, sie ist ein Antibedürfnis, wir reagieren aus der Wahrheit über uns selbst und nicht aus der falschen Natur. Mose ist ein gutes Beispiel für einen heiligen Zorn, als er die Gebote zertrümmert und wegwirft, ähnlich wie Christus im Tempel die Reinigung vollzieht. Aber Mose ist auch ein Beispiel eines nicht heiligen Zornes, als er den Felsen schlägt, weil er sich ärgert über den Unglauben der Kinder Israel. Ihr seht, es ist notwendig, eine ganz, ganz gute Selbsterkenntnis. Woraus tue ich? Für wen tue ich, was ich tue? Ich möchte hier auch den göttlichen Zorn nicht außer Acht lassen. Der göttliche Zorn ist die Konsequenz der Gesetzesübertretung. Was ist er? Er ist eine reine, kontrollierte Reaktion auf das Antigöttliche. Das ist die Lieblosigkeit auf das Antigesetzliche und auf das zerstörerische Verhalten eines Geschöpfes. So, Gott reagiert mit Abneigung. Ist ja selbstverständlich, wenn er die Liebe ist, dann ist die Antiliebe nicht sein. Wenn er das Gesetz ist oder das Gesetz gemacht hat, dann kann das Gegenteil, die Übertretung des Gesetzes, ihm nicht gefallen. Und wenn er derjenige ist, der erbaut, so kann das, was zerstört, nicht seine Einwilligung kennen. So ist er automatisch dagegen. Wir sind deshalb auch so gebaut, dass das, was gegen unser Bedürfnis läuft, wir es nicht hinnehmen können, einfach so. Das heißt, Gleichgültigkeit ist nicht möglich, wenn es um einer unserer Grundbedürfnisse geht. So, der göttliche Zorn, der sich manifestiert, ist sachlich, so wie Christus im Tempel. Er muss eingreifen, um die Zerstörung oder die zu Ende zu bringen oder das, was dann keine Grenzen mehr haben könnte, zu stoppen. So, der göttliche Zorn ist ein Zorn, der eine Konsequenz der Gesetzübertretung ist. Und da kommen wir zum nächsten Thema, was wir in der Betrachtung haben, und das ist die Vergebung. Zorn ist eine Sache und Vergebung ist eine andere, aber sie sind eng miteinander verbunden. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Wir beginnen immer dort am Anfang. Der Schöpfer ist der Gesetzesgeber. Und jetzt hat er zwei Arten von Gesetzen gemacht. Das Grundgesetz, wo jeder nehmen, um zu geben muss, und die Nebengesetze, die sind abhängig von Zeit, Temperatur, Länge, Stoffmenge, Masse, Lichtintensität und elektrischer Strom. Das sind die sieben Grundeinheiten, die wir kennen, auf der Basis, welche wir alles berechnen können. Jetzt, wenn Gott der Gesetzgeber ist, des Grundgesetzes und der Nebengesetze, ist es selbstverständlich, dass nur er als Gesetzgeber derjenige sein kann, der eine Maßnahme ergreifen kann gegenüber einem, der das Gesetz bricht. Und eine Maßnahme ist Vergebung. So, nur Gott kann also vergeben, in letzter Instanz, weil er hat das Gesetz gegeben und so kann nur er über die Gesetzesübertretung entscheiden. Nur er kann das. Wieso kann nur er das? Schauen wir uns ein bisschen näher an. Hat das Gesetz Kraft? Viele Menschen denken, die Übertretung des Gesetzes ist eine natürliche Folge. Das heißt, ich tue die Hand in den Ofen und dann verbrennt sie. Und man denkt, es ist eine natürliche Folge, weil im Feuer die Kraft liegt. Aber das ist beim näheren Hinschauen nicht die Realität. Das Gesetz selbst ist völlig kraftlos. Es ist nur ein Kanal, durch welches Gott seine Kraft steuert. Erinnern wir uns an die drei Männer in Babylon im feurigen Ofen. Wieso verbrennen sie nicht? Wenn die Kraft im Feuer selbst liegt, dann müssten sie verbrennen. Aber da die Kraft nicht im Feuer liegt, sondern durch das Feuer die Kraft Gottes offenbart wird, hat Gott die völlige Kontrolle, ob das Feuer die Männer verbrennt oder nicht. Das ist etwas, was wir verstehen müssen. Es ist nie das Feuer. Es ist die Kraft Gottes im Feuer. Aber die ist gesteuert, die ist aktiv. Da wir das ja sehr natürlich haben und wir natürlich über die Größe Gottes nicht wirklich in Kenntnis gesetzt sind, können wir es aber erkennen durch die Gesetzmäßigkeit und ob im Gesetz Kraft ist oder nicht. Es gibt also dementsprechend keine natürlichen Folgen, die nicht von Gott aktiv gesteuert sind. Das heißt, die Männer, als sie die drei Jungs in den Ofen werfen, sie sterben aufgrund der Hitze. Aber die anderen sterben nicht, weil es Gottes Kraft ist, die bei den einen dementsprechend wirkt und bei dem anderen nicht wirkt. So, manche Leute denken, dass Gott sich widerspreche in seinem Sache, wenn er Gesetze macht und sie dann selbst außer Hebel setzt. Nun, das ist Unkenntnis. Gott kann seine Gesetze nicht außer Hebel setzen und Gott kann sich auch nicht ändern. Uns ist nur nicht bewusst, dass alles, was heute existiert, was sich bewegt, was etwas tut, von Gott aktiv erhalten wird. Es ist Gottes Kraft, die aktiv ist in allen Dingen, dass mein Herz schlägt, dass dein Herz schlägt, ist abhängig von Gottes Aktivität in deinem und in meinem Leben. Das funktioniert nicht automatisch. Mir wurde und dir, uns wurde gegeben eine Verantwortung, wir werden gleich darauf sehen, Gottes Kraft zu verwalten. Aber es ist immer nur seine Kraft, die alles tut und alles am Leben erhält, dass es geht. Die Erde bringt nicht ihre Frucht hervor und die Bäume bringen sie nicht, weil das eine natürliche Konsequenz ist. Nein, das ist Gottes aktive Kraft, die über seine Gesetze gesteuert wird. Das ist etwas, das wir uns schwer vorstellen können, aber es ist so. Gesetze sind kraftlose Kanäle, durch welche Gott seine Kraft steuert. Deshalb kann er die Kraft des Feuers, weil es ja seine Kraft ist, wegtun oder sie anderswohin lenken. Es ist alles in seiner Hand. So, das führt uns zu der Schlussfolgerung: Alle Effekte sind somit Folge der Kraft Gottes, nicht der Gesetze. Ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Alle Effekte, die wir sehen, alles, was da ist, ist Folge der Kraft Gottes, nicht der Gesetze Gottes. Die Gesetze Gottes sind nur ein Kanal dazu. Deshalb können wir auch nie die Dinge dieser Welt erklären ohne Gott, weil wir haben keine Ursache für die Kraft. Wir sehen sie zwar, wie sie sich darstellt, unser Herz schlägt, das Feuer brennt, die Hitze ist da, aber wir sehen nicht, woher kommt denn diese Kraft? Wir wissen nicht, woher kommt denn die Kraft aus dem Atomkern? Und sie kann nur von Gott kommen. So, das heißt, Gottes Kraft ist aktiv. Gott muss also das ganze Universum aktiv versorgen. Und er versorgt es über seine Gesetze. Deshalb sind alle Folgen auch der Gesetzesübertretung, wir wollen ja über Vergebung sprechen, in seiner Hand und unter seiner Kontrolle. Das heißt, ich breche das Gesetz, aber ob das jetzt eine sofortige Folge hat oder nicht, ist völlig in Gottes Hand, weil das Gesetz ja nur ein Kanal ist, wodurch die Kraft läuft. Nicht die Kraft selbst. So als Luzifer sündigte oder als Adam sündigte, hätten sie ja sofort, wenn im Gesetz die Kraft gewesen wäre, sterben müssen. Aber sie starben nicht. Warum? Weil Gott alles kontrolliert. Man kann den Kanal brechen, aber Gott hat immer noch die Kraft über das Element, weil der Kanal ist nur ein Weg, das Ganze zu steuern. So, das ist wichtig, dass wir es verstehen. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen wie Gott das Universum aufgebaut hat. Wir haben das auch in der ersten Betrachtung schon gesehen. Das heißt, Gott gibt seinen Geschöpfen Verwaltungstätigkeit, seine Kraft. So hat er das Universum gemacht und Christus ist der Ausdruck seines Wesens und durch ihn steuert er alles. Und die Engel sind sozusagen die erste Verwaltungsebene, die Kraft Gottes übernehmen, aber sie haben sie nicht für sich, sondern um sie weiterzugeben. Das ist das Grundgesetz. Die Engel verwalten nicht ihre Kraft, sondern Gottes Kraft. Dadurch wurde dem Luzifer der größte Kreislauf aller Dinge unterstellt und den Engeln, jedem Einzelnen, seinen eigenen Verwaltungsbereich und allen Planeten und Systemen, die in den Kreislaufen wurden, ihre Verwaltungsbereiche gegeben. So wurde dem Adam die Verwaltung der Kraft Gottes für dieses Sonnensystem, für diese Erde gegeben. Und wenn er der Kanal ist, wenn er der Verwalter ist und aufhört, diese Kraft Gottes zu nehmen, dann gibt es natürlich Folgen, wenn er derjenige ist, der das verwalten soll. Ja, Gott kann ihn überbrücken, aber er hat ihm ja jetzt eine Verwaltungstätigkeit gegeben. Warum sollte er das überbrücken? Warum sollte er dann nicht die Konsequenz davon tragen? So schauen wir uns das an. Als Luzifer sich trennte von Gott, er trennt sich ja schrittweise von Gott. Solange er eine Wahl hat und von Gott nehmen kann, kann sein Gedankengang oder seine falsche Art zu gehen vergeben werden, ohne dass es Konsequenzen gibt für das Geschehene. Das heißt, wenn er keine Wahl mehr hat, von Gott zu nehmen, geht Vergebung nur noch mit Konsequenzen. Lass uns das mal anschauen, was das bedeutet. So, der Luzifer fängt an Gott zu zweifeln und sich von Gott langsam zu trennen, bis er sich komplett von ihm trennt. In diesem Prozess versucht ihm Gott klarzumachen, was er macht. Und er wäre in diesem Prozess, wann immer, hätte Gott ihm vergeben können, weil es bestand die Möglichkeit, ich sage mal, der Autokorrektur. Er hätte sich Rechenschaft geben können für das, was falsch ist. Er hätte die Fähigkeit gehabt, das wegzutun und das Richtige zu tun. Aber in dem Moment, wo er diese Fähigkeit verliert, gibt es nur noch ein Zurück mit Konsequenzen. Aber Luzifer, der die Brille, der jetzt denkt, er ist Gott, das Ganze im völligen Erkenntnis der Liebe Gottes tut, hat Gott kein Mittel. Es gibt also mit nichts, es gibt keine Konsequenz, wodurch er Luzifer wieder herstellen könnte. Genau dasselbe passiert mit den Engeln. Auch sie werden gewarnt. Ihr Fall ist ein schrittweiser Verfall, dass sie sich von Gott trennen. Aber in dem Moment, wo die Trennung endgültig ist und sie jetzt die völlige Selbsttäuschung in sich haben, haben sie keine Wahl mehr, zurückzukommen. Sie haben keine Wahl mehr, vergeben zu werden, weil die Vergebung muss die Ursache wegnehmen. Schauen wir uns das beim Menschen an, weil das ist einfacher zu betrachten. Adam wird ein Gebot gegeben, nicht sich von Gott zu trennen. Adam weiß, was er tut. Er hat die völlige Wahl. Er wird nicht verführt von ihm selbst, sondern er weiß, Gott hat gesagt, das ist so und das ist so. Und trotzdem trennt sich Adam von Gott. Das ist ein einmaliges Geschehen, kein Prozess. Gott kann nicht intervenieren und dem Adam erklären, schau, tu das nicht, oder er hat es ihm ja schon davor gesagt. So, durch die plötzliche, einmalige Trennung von Gott, die nicht mehr wieder umkehrbar war, weil er jetzt in sich selbst geändert wird. Er hat jetzt die falsche Identität. Kann Adam nicht mehr vergeben werden, oder ja, er hätte aber nie vergeben werden können, ohne eine Konsequenz dafür. So, das ist nicht mehr möglich, um den Menschen wieder fähig zu machen oder vergeben zu bekommen, dass er vergeben wird, muss er fähig sein, sich selber zu kontrollieren. Das kann der Mensch unter diesem Aspekt dieser Identität nicht mehr. Also wäre Vergebung bei Beibehalten dieser Identität eine Unterstützung des Bösen. Das ist leider das, was heute sehr häufig verkündigt wird und wie man denkt. Man denkt, dass Vergebung, Gott vergibt uns, ohne dass wir befähigt werden, es nicht mehr zu tun. Mit anderen Worten, wenn ein Blinder etwas kaputt macht, dann hat er natürlich für das, was er kaputt macht, keine Konsequenzen. Er kann ja nichts dafür. Aber jetzt will ich ihn stoppen, dass er etwas kaputt macht. Dann muss ich ihn ja sehend machen, damit er dann eine Wahl hat, etwas zu kaputt zu machen oder nicht. Ich muss also den Menschen aus der Unfähigkeit in die Fähigkeit bringen. Nur dann macht Vergebung Sinn. So, wir haben es gesehen und ich sehe es und werde es immer wieder wiederholen. Die falsche Identität, die Lüge über uns selbst, die wir alle von Adam geerbt haben, seitdem er sich von Gott getrennt hat, sie muss und hat die Konsequenz, sie muss entfernt werden aus uns. Sonst ist Vergebung null und nichtig. Wenn die Befähigung, die Wahl nicht wiedergebracht wird dem Menschen, und er kann sie nur wiederbringen, weil er die Liebe Gottes noch nicht ganz kannte. So konnte Gott sich in seinem Sohn offenbaren, auf diese Welt kommen, seine Gottheit, der Sohn Gottes, zur Seite zu legen, das Zepter aus seiner Hand seinem Vater zurückzugeben und als Mensch leben. Und nicht nur als Mensch, sondern als einer, der gekommen ist und hat sich erniedrigt bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Was bedeutet das? Er musste, es war die Konsequenz für die Fähigkeit der Vergebung, musste die Unfähigkeit des nicht richtig Handelns Könnens behoben werden. Der Mensch muss wieder fähig sein, die Kraft Gottes zu verwalten. Das, die hat er verloren, dadurch, dass er sich von Gott getrennt hat. Jetzt verwaltet er alles nur noch für sich. Er verwaltet immer noch Gottes Kraft. Das ist ja Gottes Kraft. Wenn Satan das Böse tut, verwendet er Gottes Kraft und kann es auch nur tun unter Gottes Kontrolle. Wenn wir das Böse tun, verwenden wir Gottes Kraft, aber es ist immer noch seine Kraft, die wir verwenden, und sie steht immer noch unter seiner Kontrolle. So kann er Dinge zulassen oder nicht zulassen. Und er macht das so, wie er weiß, dass es am besten ist. So kann er zulassen, dass ein Kind Gottes auf dem Scheiternhaufen verbrennt und dann das nächste Mal verbrennt es nicht, weil er es ist, der die Kraft ist und jeder, der existiert, kann nur seine Kraft verwenden. Aber hier wird sie nun zum Falschen verwendet, nicht zum Guten, nicht um etwas zu schaffen, sondern um etwas zu zerstören. Und das hat Gott bewiesen und beweist es dem Universum und uns, indem er Luzifer am Leben erhalten hat, indem er ihm weiter die Möglichkeit gegeben hat, seine Kraft zu verwalten. Und man sieht, wie er es tut. Er tut es in die falsche Richtung. So haben auch wir noch das Leben und wir verwalten Gottes Kraft. Aber für wen tun wir es? Und sehen wir, ob es zerstörerisch ist oder nicht. Es muss also eine Konsequenz geben, dann, wenn die Wahl nicht mehr da ist. Und die Konsequenz muss die Wahl wiederherstellen. Der Mensch muss wieder ein Wesen werden mit einer Identität, wo er weiß, wer er ist, damit er die Kraft Gottes richtig anwendet, es nimmt und wieder weitergibt. So, ohne diese Erkenntnis, ohne diese Neugeburt ist es nicht möglich. So, wir müssen wieder befähigt werden, Gottes Kraft richtig zu verwalten. Das ist die Erlösung. Ohne diese Befähigung würden wir Gottes Kraft falsch verwalten und zur Zerstörung würden wir alles tun. Und das sieht man an unserem Körper, das sieht man in unserem Verhalten. Wir haben diese Erde zerstört, weil es um uns ging, weil es um meine Bedürfnisse geht. Wir haben nicht gesehen, es geht nicht um mich. So, Gott kann uns nur vergeben, wenn die falsche Identität wegkommt, wenn die Unfähigkeit, sein Gesetz zu halten, das heißt die Unfähigkeit, die Liebe richtig zu verwalten, behoben wird. Sonst gibt es keine Vergebung. Und leider wird das heute gepredigt. Man sagt, Gott vergibt dir, ganz egal, und du kannst ja nie aufhören zu sündigen, also wirst du es immer tun, aber mach dir keine Sorge, Gott reinigt dich durch Vergebung. Das ist absurd. Das macht der weltliche Staat nicht. Wir müssen uns doch den Staat anschauen. Wie vergibt der Staat? Es muss immer einen Ausgleich geben. Und der Ausgleich muss befähigen den Menschen, es nicht mehr zu tun. So, was ist Vergebung wirklich? Anstelle der Ungerechtigkeit muss die Gerechtigkeit getan werden. Das ist Vergebung. Und dort, wo aus dieser Sache nur Ungerechtigkeit herauskommt, muss ein gerechtes Leben hin. Die Zeit reicht uns nicht aus, dieses in die Tiefe zu betrachten. Aber ich hoffe, Gedankenanstöße zu geben, dass wir selber anfangen, uns diese Dinge klar und deutlich zu machen. So kommen wir auf den Menschen. Das übliche Verständnis der Vergebung ist aus der Idee, ich bin Gott, du hast mir gegenüber Fehler gemacht, ich vergebe dir großzügig, weil du hast mir geschadet, ich vergebe dir gnädiglich. Das ist das Verständnis von Vergebung im menschlichen Sinne. Dieses Verständnis existiert nicht. Die wahre Art der Vergebung ist diese, der Mensch versteht, er ist ein Geschöpf Gottes und jeder, der an ihm sich vergreift, vergreift sich an Gott. Damit braucht ein Mensch, der weiß, wer er ist, niemanden, der ihn um Vergebung bittet. Er vergibt, ohne dass ihn jemand bittet, weil er weiß, dass man Gott geschadet hat, nicht ihm. Er weiß, dass an Gott der Schaden vollzogen wurde und er geht zu Gott und sagt, so wie Christus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, vor dem Vater, da müssen sie etwas tun, um vergeben zu werden. Vergebung bei Gott bedarf der Befriedigung oder der Erfüllung der Bedingung, dass man eine Wahl wieder hat. Wenn ich als Mensch ein Geschöpf oder in meinem innersten Herzen weiß, wer ich bin, dann bin ich frei, vergeben zu müssen, weil ich vergebe automatisch, weil man mir nicht schaden kann. Dann weiß ich, man kann nur Gott schaden und jeder muss sich vor Gott verantworten für das, was er getan oder nicht getan hat, für das, wie er die Kraft Gottes verwaltet hat oder nicht. So fassen wir zusammen, Probleme sind nur behebbar, wenn aus unserer Unfähigkeit, das Richtige zu tun, wir befähigt werden, das Richtige zu tun. Ohne das Kreuz, ohne die Umwandlung der falschen Identität, das heißt ohne das Absterben der falschen Identität und das Neuwerden in der neuen Identität, ist weder der Zorn überwindbar, dann werden wir weiter streiten bis ans Ende. Aber die Bibel sagt, der Streit der Gerechten wird aufhören. Hier ist Geduld der Heiligen. Sie streiten nicht mehr. Sie sind umgewandelt worden. Und sie müssen auch nicht vergeben. Ihnen kann man gegenüber das Falsche tun. Und sie werden so wie Christus reagieren und sagen, ich lege es dem anheim, der da Recht richtet, weil es nicht an mir getan wurde, sondern an Gott. So möge Gott uns helfen, dass wir diese Grundsätze verstehen, um unser Herz gereinigt oder zu reinigen, unsere Kleider zu waschen in dem Blut des Lammes, wie es das Bild sagt, und befähigt werden, die Liebe Gottes richtig zu verwalten. Dann werden alle Probleme lösbar sein und aus unserem Leben verschwinden. Amen.